Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Abschied nehmen, das tut weh, so heißt es in einem bekannten Lied. Und im Moment kommt es mir auch so ein bisschen vor, es ist ja auch ein Stück Abschied nehmen von dem, was uns normal erschien. Jetzt eben sagten schon die Kirchenältesten so, es ist ja doch auch komisch, mit 30 Leuten Gottesdienst feiern. Da sind wir nicht gewohnt, getrennt voneinander zu sitzen, uns nicht zu begrüßen, nicht zusammen singen zu dürfen. Ich habe das Gefühl, also für mich jedenfalls ist das mit der größte Verlust, weil das irgendwie doch sehr viel ausmacht im Gottesdienst, dass wir das zusammentun und nicht nur immer Einzelne für uns. Wir üben, wir lernen nach und nach, uns da reinzufinden. Es gibt ja auch schon die erste Lockerung. Letzten Sonntag saßen wir noch mit Maske, jetzt dürfen wir es ohne. Mit dem Singen müssen wir auch nochmal überlegen, wie wir das gestalten. Vorne im Abstand ist es erlaubt, wie wir das irgendwie auch wie ein neuer Alltag werden kann, eine neue Normalität. Und doch, Abschied nehmen tut weh. Und besonders merken wir das, wenn Abschiede endgültig sind. In dieser Situation haben wir die Hoffnung, dass das wieder anders wird. Wann kann uns keiner sagen, aber doch ist die Wahrscheinlichkeit ja nun sehr groß. Aber Abschied nehmen dann, wenn man weiß, das ist endgültig, besonders dann, wenn wir auf dem Friedhof Abschied nehmen müssen, dann tut das weh. Und da werden Tränen geweint, weil man gar nicht weiß, wie geht das weiter, ohne den Menschen, den man verliert. Das stirbt eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück von uns selbst, wenn einer geht. An Himmelfahrt aber, da lesen wir was ganz anderes. Eben hat Uli Rehse uns den Bericht aus der Apostelgeschichte gelesen. Die Apostelgeschichte ist von Lukas. Am Ende des Lukas-Evangeliums berichtet er auch ganz kurz in 4 Versen von der Himmelfahrt. Das ist die Grundlage für die Predigt heute. Die lese ich uns und dazu erheben wir uns. Da heißt es in Lukas 24 in den Versen 50 bis 53, Jesus führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Herr, wir bitten dich jetzt, segne du dein Wort an uns. Hilf beim Reden und beim Hören und in beidem hilf beim Predigen. Amen. Sie kehrten zurück mit großer Freude. Mich hat das sehr verwundert, weil ja dann scheinbar Himmelfahrt kein Abschiedsfest ist, sondern ein Fest mit großer Freude. Warum gehen die zurück mit großer Freude, obwohl sich doch Jesus eigentlich gerade von ihnen verabschiedet hat? Haben die gar keinen Verlust erlebt, die Jünger, an Himmelfahrt? Den Verlust der sichtbaren und fühlbaren Gegenwart Jesu in ihrem Leben? Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe Aussagen von vielen Menschen im Ohr, die oft so sagen, ja, die Jünger damals, die hatten es doch leicht, an Jesus zu glauben. Jesus war unter ihnen. Sie konnten ihn anfassen, sie konnten direkt erleben, was er getan hat, sogar, dass er Tote aufgeweckt hat. Und wenn ich das so mitkriegen würde, dann wäre es ja für mich viel leichter zu glauben. Und ehrlich gesagt finde ich diese Gedanken sehr nachvollziehbar. Aber warum lesen wir dann hier bei dem endgültigen Abschied Jesu von der Erde von der großen Freude der Jünger? Ich glaube, der Grund ist der, dass Jesus jetzt auf eine ganz andere Weise gegenwärtig ist, und zwar auf eine viel bessere. Jesus ist uns heute näher, als erst damals seinen Jüngern in Kanaan gewesen ist. Und das liegt an Himmelfahrt. Die Nähe damals war ein äußerlicher Akt. Man konnte ihn zwar berühren, man konnte seine Stimme mit den eigenen Ohren hören und seine Wunder bestaunen, aber auch das hatte damals nicht die durchschlagende Wirkung, von der wir denken, dass es sie doch gehabt haben müsste. Bei den Jüngern ist es so, dass sie das alles mitbekommen haben. Und wenn wir dann denken an die Stunden nach Jesu Gefangennahme, Die waren alle weg. Und Petrus muss sich von einer Magd auf Jesus hinweisen lassen und sagt dann, den kenne ich überhaupt nicht. Obwohl er all das vorher erlebt hat. Die Jünger haben erlebt, wie Jesus das Speisungswunder, die Brote teilt und die Fische teilt. Und kurz danach, was machen sie als allererstes? Sie sorgen sich, ob sie genug zu essen dabei haben. Also scheinbar ist das nicht so ein Automatismus. Man sieht, was Jesus tut und man glaubt automatisch. Wir denken das so, aber damals war es nicht so. Zu Thomas sagt Jesus, als er dann der Auferstandene ihm dann begegnet, Ostern, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich habe das sonst immer so verstanden, dass das im Grunde genommen ein Appell ist. Es gibt ja so verschiedene Arten, Dinge zu hören. Dass das eigentlich ein Appell ist an Thomas, du musst nur mit aller Kraft glauben, auch wenn du nichts siehst. Und wenn man das so versteht, dann kann man, glaube ich, schnell in so einen Konflikt geraten, dass man denkt, ja, mein Glaube ist einfach zu schwach. Wenn ich nicht glauben kann, dann glaube ich halt nicht genug. Aber ich glaube, dass man die Worte von Jesus auch anders verstehen kann. Nicht als Kritik oder Appell an unserer Fähigkeit, blind zu glauben, sondern als eine Verheißung. Es kommt eine Zeit, da werdet ihr glauben, ohne sehen zu müssen. Es kommt die Zeit nach Himmelfahrt. Was passiert nämlich an Himmelfahrt? Da setzt sich Jesus zur Rechten Gottes, wie wir es eben im Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen haben, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Natürlich ist die Rechte Gottes keine örtliche Beschreibung, sondern eine bildliche Rede. Damit ist gesagt, dass wir weiter hier auf der Erde sind und Jesus im Himmel, aber er hat die Möglichkeit und die Macht, die Gott hat. Die Macht zu trösten, zu stärken und uns zu begegnen. Das Weggehen Jesu bedeutet, dass Jesus uns nun so nahe kommen kann, wie er seinen Jüngern in leiblicher und menschlicher Gestalt nicht nahe kommen konnte. Und er kann das auch nicht nur bei 12 Personen gleichzeitig an einem Ort im Jahre 30 nach Christus so über den Daumen, sondern er kann das überall zu jeder Zeit und an jedem Ort. Der schwachen alten Frau, die nicht mehr in die Kirche kommen kann, weil ihr das Gehen viel zu schwer fällt, genauso wie den Abiturienten in den momentanen Abi-Prüfungen und auch denjenigen, die momentan durch die Pandemie isoliert sind von anderen, die betroffen sind von Corona, im Krankenhaus liegen oder im Altenheim getrennt sind von ihren Angehörigen. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, sagt Jesus. Es gibt also keinen Ort mehr, der für Jesus zu fern wäre. Das heißt, er sitzt zur Rechten Gottes. Und wie ist Jesus unter uns gegenwärtig? Wie macht er uns gewiss? Die Bibel sagt, durch den Heiligen Geist. Jesus sagt das selbst im Johannesevangelium, ich sage euch die Wahrheit. Wenn ich nicht fortgehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich den Tröster zu euch senden. Im Heiligen Geist, im Tröster ist Jesus uns nah. Durch den Heiligen Geist spricht er zu uns. Das kann in einer Predigt geschehen, dass man das Gefühl hat, diese Worte waren jetzt für mich. Vielleicht passiert das beim Abendmahl, wo ich mir plötzlich ganz sicher und gewiss bin, dass er mir vergibt. Vielleicht geschieht das aber auch, dass Jesus im Heiligen Geist uns ermahnt, ihn zu suchen in der Gemeinde, im Alltag, in der Stille unseres Bettes und unserer Kammer. Durch den Heiligen Geist gibt Jesus uns Kraft, dass wir ihm nahe sein können. Darum können wir glauben, ohne Jesus gesehen zu haben. Darum kann ein alter, sterbender Mensch mir mit zittriger Stimme die Worte Jesu ins Ohr flüstern, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist mir mal so gegangen, wo ein Mensch kaum was sagen konnte, aber die Worte noch gesagt hat und eigentlich mich viel mehr getröstet hat, aber sich selber glaube ich auch, dass man sich gewiss ist, selbst dann, Jesus ist bei mir. Also eigentlich ist ein Weggehen ein Kommen. Und darum ist die Freude bei den Jüngern so groß. Und die Freude hat bei den Jüngern Folgen. Sie gehen zurück nach Jerusalem. Und, so haben wir es eben in der Lesung gehört, Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Das Empfangen des Heiligen Geistes und die Zeugenschaft, das sind Auswirkungen von Himmelfahrt. Jesus kommt und kommt auch in dem Zeugnis, was wir geben. Durch unsere Liebe, durch unsere Annahme und Ermutigung und Ermahnung. Mich berührt das immer noch und mich verwundert es eigentlich auch immer noch, dass die Lesepredigten so gut angenommen werden. Und wenn wir jetzt heute auch hier so wenige sind, dann ist es ja eigentlich auch so, dass wir vorher wenige waren. Selbst wenn wir über 100 hier in der Kirche waren am Sonntag, lesen zurzeit viel mehr Leute eine Predigt. Und ich finde, das ist auch ein Stück Zeugenschaft, dass jemand sagt, ja, ich hole so eine Tüte ab und nicht nur eine für mich, sondern ich hole noch eine für den und für den und für den. Ich glaube auch, dass es gut ist, weil es irgendwie niederschwelliger ist. Vielleicht würden wir uns nicht unbedingt trauen, denen zu sagen, selber die Gedanken von der Predigt wiederholen oder irgendwie sowas. Aber zu sagen, Mensch, ich bring dir mal so eine Tüte mit, lies doch mal nach, ist ein Stück leichter. Vielleicht ist das auch ein Segen, den wir erfahren in dieser schwierigen Zeit, dass wir neue Wege entdecken, wie wir Zeugnis geben können. Anders, aber auch Zeugnis. Und Zeugnis davon geben, dass Jesus eben nicht nur für uns da ist, sondern auch für all die anderen, die sonst eben oft nicht hier sind. Und dass wir dadurch in die Welt gehen und dadurch aber auch dann eben noch mehr Leute auf ihn hinweisen. Geht hin in alle Welt. Auch das ist eigentlich nicht zuerst ein Befehl, sondern das ist eine Feststellung, dass das automatisch eigentlich passiert, wenn Jesus durch den Geist in uns ist. Dann behält man das nicht für sich. Das, was uns stärkt im Alltag, das, was uns stärkt in dieser Krisenzeit, das kann auch andere stärken. Und da müssen wir gar nicht große Worte finden, sondern da müssen wir vielleicht einfach ein Stück Liebe zeigen, indem wir an andere denken. Und mich haben schon einige angerufen und gesagt, dass sie das sehr berührt hat, dass jemand kommt, Woche für Woche, und an mich denkt. Vielleicht gerade dann, wenn ich das oft nicht so gewohnt bin und sonst eben viele Leute nicht so an mich denken, da kommt einer und denkt an mich. Ich bin bei euch alle Tage, Jesus kommt auch und denkt an uns. Und mit dem Weggehen Jesu an Himmelfahrt ist gleichzeitig auch immer der Gedanke verbunden, Jesus geht nicht nur weg, sondern er kommt wieder. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel gehen sehen. Also das ist die Grundhaltung von Christen, dass sie wissen, Jesus kommt wieder und heilt dann diese kaputte Welt und wird dann eben eine neue Welt aufrichten, wo wir eben nicht mehr leiden an Krankheit und Trennung, an Schmerzen und an Schuld. Und am Ende der Bibel steht darum ein Ruf, der heißt auf Aramäisch Maranatha, das heißt einmal Herr, komm, aber es heißt auch, der Herr ist gekommen. Das ist der Ruf der Christen, der aus Himmelfahrt kommt. Dieser doppelte Ruf, der Ruf in der Zwischenzeit. Komm, Herr Jesus, wir sehnen uns danach, dass du endgültig diese Welt erlöst. Wir spüren das gerade in diesen Tagen, wie sehr diese Welt eben dem Verfall preisgegeben ist. Aber auch dieses Wissen, ja, er ist schon gekommen. Der Herr ist gekommen, er lebt unter uns und in uns. Und seine Liebe will auch in unserem Leben Früchte tragen. Jesus wirkt unter uns. Warum freuen sich die Jünger? Im Text lesen wir, und Jesus hob die Hände auf und segnete sie. Und das, finde ich, ist auch ein schönes Bild für Himmelfahrt. Jesus scheidet segnend. Segnend geht er und im Segen bleibt er. Die segnenden Hände sind darum wie so ein Dach, unter das man sich flüchten kann. Ich weiß, dass die Konfis immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich am Ende des Gottesdienstes so dastehe. Und muss auch gestehen, dass ich mich da am Anfang sehr unwohl gefühlt habe in dieser Position, weil ich sie irgendwie nicht angemessen fand für mich selbst. Und das ist sie auch nicht, bis heute nicht. Aber sie ist angemessen für Jesus. Und das irgendwie, dieses Bild auch nochmal zu sehen, da sind Hände, wenn es jetzt auch nur meine sind, aber die dafür stehen, dass Jesus uns segnet. Dass sein Segen uns nahe ist an allen Tagen und dass der Segen dann auch so ein Stück diese Welt aufreißt, dass wir nicht nur in dieser Welt sind, sondern dass der Blick in den Himmel gehen darf und dass wir uns sicher sein dürfen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes und er hat alle Macht uns nahe zu sein, aber auch den Menschen, zu denen er uns schicken will. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.